Das ist schön, wenn wir auch im Gottesdienst jetzt gleich verbunden sind mit dem Kindergottesdienst drüben, auch mit den Familien, die in der Übertragung sind, sehr gedrängt und eng beieinander. Wir freuen uns, dass jetzt der Kinderchor singt. Christus spricht, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben.
Thank you.
schutzbeschirmt unter Gottes Schirm. Wir singen das Lied des Glaubens, ein feste Burg ist unser Gott, 201, alle vier Verse. Hier werden jetzt viele Plätze frei durch die Kinder, die hinübergehen in die Kinderkirche, kommen Sie gerade hier vor die Kanzel. Da hat es vielleicht für 30 Leute Platz. 201, alle vier Verse. Wir wollen beten. Du mächtiger Gott und Herr, dass wir jetzt bei dir Zuflucht finden und uns bergen können unter deinem starken Schutz. Das ist so groß. Und wir wollen dir danken, dass wir einfach kommen dürfen mit den Ängsten und auch mit allen Bedrängnissen, die uns belasten. Und wir wollen dich bitten, dass wir heute Morgen das Vertrauen zu dir wieder ganz neu entdecken. Vergib uns unsere Zweifel und unseren Unglauben. Du weißt, wie wir auch in den letzten Tagen oft immer wieder unruhig waren in der Angst. Und da gib uns dein Wort so, dass unser Glaube fest und gewiss wird. Und wir wollen zu dir kommen und dich auch um Reinigung bitten. Vor dir müssen wir so viel bekennen und aussprechen, wo wir Unrecht gehandelt haben, was gegen dich und dein Wort war. Vergib uns, lieber Herr. Und dann lass uns deinen großen Trost erfahren und deinen Zuspruch, dass wir die Krone des Lebens erlangen, dass wir nicht an den Hindernissen unseres Weges stolpern, sondern dass wir zum Ziel durchbrechen. Und so wollen wir dir jetzt alles sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, 1. Korinther 9, die Verse 24 und 27. Das zieht sich ja durch so einen Gottesdienst hin. Von der Krone des Lebens, dass man das Ziel erreichen muss. Wir haben ja die ganze Predigtreihe zum Thema das Wachsen im Glauben. Und jetzt 1. Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Jetzt möchte ich mit Ihnen das Lied singen, 501, der Glaube bricht durch Stahl und Stein. Und das Lied, das müssen Sie lieben lernen, weil Zinzendorf war ja einer der genialsten Menschen dieser Barockzeit. Wenn er das so sagt, der Glaube bricht durch Stahl und Stein, der ist stärker als alles, was uns in dieser Welt hart vorkommt. Und da kann man erfahren, was das ist. Wir haben heute Schwierigkeiten, weil für uns der Glaube ein Luftgespinst ist. Glaube, das ist irgend so etwas, was ich mir zurechtreime. Nein, Zinzendorf weiß, biblischer Glaube, der fasst die Zusagen Gottes. Und wer die Zusagen Gottes glaubt, der ist unüberwindlich stark. Und dann sind die Verse so großartig beschrieben, wie gut und sicher dient sich's nicht dem ewigen Monarchen, im Feuer ist der Zuversicht, fürs Wasser baut er Archen. Zinzendorf hat ja seine Lieder nicht mit dem Papier gedichtet, sondern er ist vor die Gemeinde hingestanden und hat freiweg die Verse vorgesagt und andere haben sie mitgeschrieben. Er hat im Augenblick gedichtet, er hat das mit 27 Jahren in einer ganz dunklen Epoche seines Lebens geschrieben, als er von seiner Herrschaft, die ihm als Mann des Hochadels gehörte, das spätere Herrnhut, Bertelsdorf, vertrieben wurde und die Fremde ging. Und das war für ihn der Anstoß zur Weltmission. Jetzt, und dann war er einer der Ersten, der hinauszog mit diesen klapprigen Segelschiffen und seine Leute nach Südamerika in die Karibik gesandt hat, als die Boten des Evangeliums ohne ein Pfennig Geld, sagt, ihr habt den Glauben, was braucht ihr mehr? Und da wird euch der Herr den Weg bereiten. Wir singen diese vier Verse, 501. Früher war die Post lange unterwegs und bis da die Nachricht kam, dass auf St. Thomas, das ist auch in der Karibik, die Missionare alle eingesperrt sind von den Kolonialherren, damals den dänischen Kolonialherren, dann sind sie auch gesagt, ich gehe hin als Jurist, das muss ich lösen. Und unterwegs sagt einer seiner Begleiter, aber Graf, wenn jetzt doch schon alle umgebracht sind. Wissen Sie, was Zinsendorf sagte? Dann sind doch wir da. Machen wir weiter. Das ist der Geist des Glaubens. Und John Wesley hat, bevor er zum Frieden mit Gott richtig kam, auf einem stürmischen Atlantik, bei einer stürmischen Atlantiküberfahrt, hat er gesagt, was ihn am meisten beeindruckt hat, war eine Schar von Herrnhutern, die sei nur um den Mast herum gestanden und hätte ihre Lieder gesungen, als die anderen alle Angst hatten. Und das ist eine Frage, ob man den Glauben wirklich einübt in dieser Gewissheit. Gott sendet mich und Gott braucht mich und ich gehe meinen Weg mit Gott in der großen Ruhe und Gelassenheit. Nun fahren wir fort im 2. Timotheusbrief, was Paulus dem jungen Mitarbeiter schreibt. Ich habe nicht dran gedacht, Sie haben ja immer diesen überrevidierten Text in Ihren Bänken. Das ist ja, was die Bibelanstalt manchmal produziert, ist schon eine Tragik. Im Moment schaffen sie an einer feministischen Bibel. Schade um das Geld immer. Aber da ist bei Ihnen der überrevidierte Text. Lassen Sie sich beim Lesen nicht rausbringen. Das ist der 75er Text, der dann wieder ein wenig normaler gemacht wurde. 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 13. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Er soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das waren ja ganz furchtbare Bilder, die wir in der letzten Woche gesehen haben von diesem Hochwasser. Das wird man ja lange nicht vergessen, wie da die Menschen fliehen mussten, weit über 100.000 ihre Wohnungen zurücklassen. Und dann stehen die Helfer an den Dämmen und versuchen, diese schon weichen Dämme noch einmal zu sichern. Und man sieht, wie das Wasser dagegen drückt. Ja, ob das hält, ob das wirklich geht, dass man die Flut noch einmal zurückhalten kann, bevor es in die niedrigen Gebiete strömt. Man atmet richtig auf und sagt, gut, die Deiche haben gehalten, die ganze Mühe hat sich gelohnt. Heute Morgen können viele Menschen wieder zurückkehren. Das liegt hinter uns. Nur eine Flut, die bedroht uns nach wie vor. Durch diese Welt ergießt sich eine unheimliche Brühe. Schmutzig, giftig. Eine unheimliche Brühe, die alles zerstört und mit sich reißt. Was ist denn das? Sie kennen das alle, wie das heute geht. Wie Menschen zerbrochen werden, zerstört werden.
ja bis in unser eigenes Herz geht das, dass wir von ganz schrecklichen Versuchungen bedroht sind, selbst als gläubige Christen. Warum ist denn das so, dass das Böse wie so eine Flut alle Deiche überspült? Die sind doch schon lang weich geworden. Und das sind nicht bloß die Medien, die heute versagen, oder die Gesellschaft, oder die Verantwortlichen in der Regierung. Nein, wir merken heute, jede Familie ist bedroht. Alle Menschen, die leben, sind bedroht. Die Gemeinden sind bedroht. Das ist schon lange in den Kirchen. Überall ist das da. Die Gottlosigkeit ergießt sich überall hin. Das Böse, das Gemeine, das Zerstörerische triumphiert. Müssen wir nicht mehr Dämme bauen? Ich vertraue nicht auf Dämme. Die dürfen gerne, aber ich vertraue nicht mehr auf Dämme. Die werden alle weggespült. Man kann in dieser unheimlichen Zeit, und die geht zurück durch all die Jahrtausende, seitdem der Fürst dieser Welt aktiv ist, gibt es diese unheimliche Flut, die alles mit sich reißt. Und man kann gar nicht dagegen stehen. Was gibt denn ein Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus als Rat mit? Wie kann er sich denn wehren gegen diese unheimlichen, zerstörerischen Einflüsse? Also mich überrascht, wie Paulus fröhlich, sieghaft, zuversichtlich redet. Gar nichts von Panik, gar nichts. Land unter, alles ist verloren. Obwohl er in seinem Brief das ja schreibt. Die Verwirrung geht so weit, und Sie müssen ja bloß mal lesen, im ersten Timotheusbrief oder in diesem Brief, wo er sagt, da sind treue Freunde in der Gemeinde, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Von anderen sagt er, das sind zerrüttete Sinne. Das sind Leute, da hat man gemerkt, da war keine Festigkeit drin. Die waren im Nu angesteckt von diesen unheimlichen, zerstörerischen Giften, die umgehen. Ja, was können wir denn machen dagegen? Paulus selber spürt das ja. Er ist gefangen gesetzt, an Händen und Füßen gebunden. Jetzt wird er doch gebraucht, jetzt müsste er doch den Widerstand organisieren, seine Gemeinden gründen. Wenn man sich das mal vorstellt, kaum waren die jungen Gemeinden gegründet, da hat es der Teufel fertig gebracht, in jede Gemeinde Spaltpilze hineinzusetzen. Das waren merkwürdige Irrlehrer, die bloß ihre Fangemeinden sammelten und das Wort Gottes verdreht und verfälscht haben. Selbst da ist alles umsonst. Was kann man denn dagegen tun? Paulus kann nichts tun. Er ist gebunden und er sagt seinem jungen Freund Timotheus nur, die Sache Jesu geht nicht unter. Du musst wissen, da geht eine große Siegesbewegung durch die Welt. Und vor der ist sogar der Teufel machtlos. Da prallt alles ab. Und das hat mich begeistert, wie ich das wieder einmal entdeckt habe. Man braucht einen ganz anderen Blick. Und wenn um sie her, sie sagen, da ist alles los, die ganzen Mächte der Zerstörung, des Widerstandes gegen das Evangelium. Ich habe gar keinen Mut mehr zu wirken. Für mich ist alles aussichtslos. Ich komme gar nicht mehr weiter. Seien Sie doch unbesorgt. Die Sache Jesu sieht. Die Sache Jesu sieht. Vor 15 Jahren hätte ich nie geglaubt, dass der Kommunismus einmal zusammenbricht. Und die Älteren unter uns hätten es in den schweren Jahren der Nazi-Diktatur nie geglaubt, dass das wie ein Spuck plötzlich weg ist. Wir wollen unsere jungen Leute bloß bitten, passt euch nie an die Gesetze dieser Welt an. Das wechselt im Nu. Wenn ihr heute Mode der Zeit mitmachen wollt, mit der ganzen Gottferne und mit all den Denkungsarten, was Lebensfüllung bedeutet. Nein, ihr müsst eins wissen, bleibt auf der Spur Jesu. Richard Lorcher hat uns das schöne Lied gebracht, Jesus, Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre. Gilt kein anderer Namen, heut und ewig, Amen. Also dabei wollen wir doch bleiben. Wenn alles zusammenbricht, das steht, das, was Jesus aufrichtet, und ihm gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das ist eine Täuschung unserer Augen, dass wir manchmal die Proportionen so falsch sehen. Und dann meinen wir, jetzt ist alles Land unter und jetzt ist hoffnungslos und die Kirche zerbricht. Nein, nein, die Gemeinde Jesu wird nie zerbrechen. Und nur eins ist wichtig, dass jeder von uns
sein Leben auf das eine Fundament baut, auf das Wort Jesu. Und sein Leben im Gehorsam auf das Wort Jesu so lebt, dass er die Krone des Lebens empfängt. Man wird auf einmal merken, was das für eine Bedeutung hat. Jetzt habe ich aus diesem Abschnitt 3 Worte rausgegriffen. Zuerst einmal, sei stark. So sei nun stark, mein Sohn. Ja, wie wird man stark? Wie wird man stark? Für den jungen Timotheus war das ja schwierig, dass damals das römische Kaiserreich mit der Verfolgung der Christen schon so blutig ernst machte. Und es war gefährlich, sich zu Jesus zu bekennen. So sei nun stark, mein Sohn. Für junge Leute ist es eine große Gefahr, dass sie stark sein wollen mit dem Klappermaul. Man große Sprüche macht. Oh, wir, groß. Scheidet für Christen aus. Bitte keine frommen Sprüche. Es ist ganz schlimm, dass Christen manchmal so leicht leere Phrasen dreschen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir das so leicht nehmen. Leere Phrasen. Wäre auch schlimm, wir würden uns stark fühlen, indem wir was vortäuschen und große Organisationen, Titel und Namen machen. Ist doch alles umsonst. Wir spüren doch, wie hohl das ist. Kirchenorganisationen, Ehrentitel, öffentlicher Einfluss, alles, das ist nicht gemeint. So sei nun stark, mein Sohn. Was ist denn das? Sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Was ist denn die Gnade? Timotheus, du hast das doch bei deiner Bekehrung erlebt, dass du den vergebenden Heiland Jesus brauchst, der deine Schuld zudeckt. Wenn wir stark sein wollen, können wir nur durch die Gnade stark werden. Sie das wissen. Bis in meine Todesstunde brauche ich diese Gnade Jesu jede halbe Stunde, jede Minute meines Lebens. Ohne die bin ich schwach. Ich brauche den Jesus, der mir meine Schuld zudeckt, der sich zu mir herunterbeugt, ganz unverdient, der mich heraushebt. Warum kommt das denn bloß bei Christen, dass sie manchmal meinen, sie bräuchten das nicht mehr? Sie könnten ohne Jesus das jetzt auch alleine. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Bleib doch du in dieser Gnade drin stehen. Und dann bist du ein Fels in der Brandung. Wir hatten schon am letzten Sonntag. Sag doch dieses Bekenntnis unerschrocken. Genier dich doch nicht. Sag's vor allen. Ich rühme die Gnade, die mir Heil gebracht. Ich habe unverdient die Vergebung erlangt. Und ich bin von Gott durch einen einmaligen Gnadenerlass angenommen als sein Kind. Das ist der Ruhm meines Lebens und das ist meine Stärke. Alles andere sind falsche Einbildungen. Dadurch kann Jesus viel wirken. So sei nun stark, mein Sohn. Also verlassen Sie sich auf falsche Sicherheiten. Warum gucken wir manchmal da rum und sagen, jetzt bräuchten wir Beistand, jetzt müssen wir da irgendwie Hilfen besorgen oder jetzt brauchen wir Beistand sogar noch bei der Welt, die kann uns vielleicht helfen. Nein, sei stark durch die Gnade. Und jetzt hat Paulus 3 Bilder, die sind alle wunderbar. Man möchte über jeden eine Predigt halten. Da erinnert er ans Militär und sagt, wie ist das? Da geht es darum, dass einer verlässlich dabei sein muss und für seinen Feldherrn alles macht. Er muss gehorchen bis zum Schluss. Ein Bild fürs Christenleben. Hat in unserem Leben Jesus diese militärische Kommandostruktur mit uns? Ist ja ganz erschütternd, wie bei uns das auch so ist, dass wir auf dem Thron sitzen und dann Jesus unsere Wünsche vortragen. Es geht um eine militärische Kommandostruktur, wer stark sein will. Lass in deinem Leben Jesus einziehen und dann folge ihm unerschütterlich, so wie der Zinzendorf das gemacht hat. Er wusste nicht, was morgen kommt, aber sagt, bei mir hat Jesus das Steuer in der Hand und dann gehe ich. Dann kann es nur gut werden. Er gibt mir volle Sicherheit. Und dann das Bild vom Sportler, das kennen wir auch, die auf der Aschenbahn laufen. Und die trainieren. Und dann ist alles auf den Tag ausgerichtet, wenn der Wettkampf stattfinden soll. Jetzt seid doch so zielgerichtet auf das Ziel eures Lebens hin. Und lasst euch nicht aufhalten durch alle möglichen Ablenkungen in eurem Leben.
Unser Leben ist, wenn man es genau betrachtet, ja sehr, sehr kurz. Und in der Kürze meines Lebens, ich möchte Jesus gefallen. Ich möchte die Befehle Jesu ausführen. Und dann auch wie ein Gartenbauer, der in seinem Garten ein paar Pflanzen hat. Ich will Pflanzen zur Ehre meines Herrn. Und jetzt, die täglichen Sorgen, die bei uns immer in der Mitte stehen, die sind doch nicht wichtig. Lass dich doch nicht aufhalten durch das böse Gerede um dich her. Lass dich doch von den täglichen Sorgen um dein wirtschaftliches Auskommen nicht bedrücken. Jetzt sorge dich doch nicht um deine Berufslaufbahn. Und lass das doch alles mal Nebensache sein. Wichtig ist in deinem Leben, dass du die eine große Spur leben kannst. Das ist wunderbar, wenn Menschen diese Zielrichtung wieder haben, stark zu sein in Jesus. Sagen, ich will ihm gehorsam sein. Das zweite, Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, den Blick immer fest auf Jesus gerichtet. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ja, kann das sein, dass man Jesus Christus vergisst, dass man den im Gedächtnis behalten muss? Es ist ja merkwürdig, weil wir Menschen der Augen sind und der Erfahrung, dass wir immer wieder von dem ganz stark beeindrucken, was wir sehen. Da ganz klar. Da sehen wir unsere Krankheitsnot. Da sehen wir die irdischen Sorgen. Da sehen wir die Probleme vor uns. Und jetzt halt im Gedächtnis Jesus Christus. Erinnere dich doch, wie Jesus auferstanden ist aus dem Grab. Timotheus, du junger Mann, immer Jesus dahinter sehen. Jetzt will man gerade noch mal mit der Ostergeschichte anfangen, wo die Frauen morgens traurig zum Grab laufen, völlig verheult. Jesus ist tot, alles ist aus, gar kein Wert mehr. Und dann steht Jesus plötzlich vor ihnen. Das soll sich bei dir, Timotheus, oft wiederholen. Du meinst auch immer wieder, die Sache deines Lebens sei aus. Du musst mit Jesus rechnen, lass dich doch nicht durcheinander bringen. Es war ja für den Timotheus ganz arg schwer, dass der Paulus im Gefängnis saß. Wenn Jesus Herr ist, muss er doch die Gefängnistüren rasch aufmachen. Nein. Paulus rät ihm und sagt, erinnere dich, dass Jesus auferstanden ist. Dann kannst du auch die verschlossenen Gefängnistüren ertragen. Und dann macht dir es nichts aus, auch den Apostel in Ketten zu wissen, weil Gottes Wort nicht gebunden ist. Und dann kannst du ganz fröhlich Großes erwarten. Denn das ist doch für Jesus ein Kleines, dahin durchzubrechen. Wie oft geschieht das in unseren Diensten, die wir gehen, in unseren Lebensführungen, dass wir müde und verzagt sind, sagen, jetzt ist alles aus, wir sind verloren. Am eindrücklichsten ist das immer wieder zu zeigen an der Person des großen China-Missionars Hudson Taylor, der auch eines Tages so abgearbeitet war, dass er einfach vor den ganzen drückenden Aufgaben immer weiter konnte. Er hat ja hunderte von Missionaren eingesetzt in einer riesigen Missionsorganisation, wie es bisher noch gar nie gab. Und dann hat ihm ein Freund, der Missionar McCarthy, einen Brief geschrieben. Und hat ihm den Brief nichts weiter gesagt. Ihm, dem großen Missionseifrer Hudson Taylor. Und zwar mit dem Inhalt, wo er sagt, nicht selber kämpfen und sich abmühen. Blicke auf Jesus und verlasse dich auf seine Kraft und vertraue ihm. Und später hat Hudson Taylor gesagt, das war für mich wie wenn ich von einem See genippt hätte, der unendlich ist. Ich habe es erst gemerkt, ich muss mich wieder ganz dieser Kraft Jesu überlassen. Und später hat er gesagt, ich habe arbeiten können wie noch nie zuvor. Und ich habe überhaupt keine Ermattung und Müdigkeit gespürt. Ich habe mich ganz auf den auferstandenen Jesus verlassen. Das muss man erst einüben. In den Kämpfen und Schwierigkeiten seines Lebens. Und wenn Sie im Würgegriff der finsteren Mächte stehen und wenn Ihr Glaube angefochten ist und wenn Sie sagen, ich habe keinen Mut mehr, die wirtschaftlichen Sorgen sind so groß. Oder eine Mutter sagt, meine Kinder, ich habe jede Hoffnung verloren, das alles umsonst, ich kann nicht mehr weiter. Oder sind das Berufsprobleme und Schwierigkeiten? Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist. Was ahnen Sie denn schon, was Jesus aus Ihrem Leben noch Großes machen will? Wir hatten das neulich bei unserer Matinee, als wir dieses Ludwig Krapps gedachten, vor 150 Jahren, dessen Leben vom Ertrag seiner Missionsarbeit gleich null war. Nur in der wissenschaftlichen Arbeit hat er viel hinterlassen. Aber er hat das sagen können, einmal wird ganz Kenia voll sein von Erkenntnis des Herrn. Wie der Pangani-Fluss, der heute im Norden Tansanias fließt. Es war ein ganz breiter Strom. So wird es einmal sein, er hat Recht behalten. Und deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, in der Jugendarbeit, in der Sozialarbeit für Jesus, in der Missionsarbeit. Jetzt bekennen Sie doch Jesus, rechnen Sie mit seiner Kraft, auch wenn Sie zu Ihren Lebzeiten gar keinen Erfolg sehen. Aber Jesus, der auferstanden ist, der will etwas schaffen und machen. Und ich weiß, dass bei so vielen von Ihnen eine reiche Ernte einmal eingebracht wird. Deshalb hat Paulus seinem Timotheus ans Herz gelegt, was du von mir gehört hast, das musst du anderen überantworten, damit sie auch Jünger Jesu werden. Sorg für eine gute Jüngerschulung, so dass sie es wieder weitergeben können. Das ist die Art, wie das Evangelium sich ausbreitet. Von Hand zu Hand, von Mund zu Mund, durch die persönliche Schulung und Anleitung, durch das Weitersagen und Eintrainieren. Und dann kann man das erleben, wie der auferstandene Jesus wirkt. Noch ein letztes, es ist ein einzigartiger Triumphzug. Für Timotheus sah alles aus wie eine schreckliche Pleite. Paulus ist inhaftiert, die Sache des Evangeliums ist verloren. In jeder Gemeinde Streit, Spaltung, so kennen Sie doch auch die Christenheit. Da rühmt man sich und bildet sich auf Namen etwas ein. Wo ist denn die Gemeinde Jesu? In die Hände der Räuber gefallen. Und der Paulus im Gefängnis untätig und kann nichts mehr tun. Und da hört man die großen Paulusworte. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das Wort Gottes wird laufen, wissen Sie das? Und wenn heute die Theologen das Wort Gottes verschnüffeln, das Wort Gottes bleibt. Und wenn Sie in der Bibelanstalt noch Ihre verrückte feministische Bibel machen wollen, lassen Sie es doch. Das wirkliche Wort Gottes wird laufen und wird Glauben fordern. Und da wird die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte gebaut werden. Timotheus, bleib bei deinem Kurs. Bleib du nur in der Spur, bleib du nur auf dem Grund stehen und mach das fröhlich weiter. Und Gott wirkt durch solche Leute, in denen die Gnade Jesu Raum gefunden hat. Es hat den Paulus sicher auch erschüttert, wie die ersten jungen Christen schon von Rom zu Blutopfern wurden. Und wie war das durch die Geschichte hindurch? Als die Märtyrer starben als Zeugnis für das Evangelium, dann war es die machtvollste Predigt. Und als zu Martin Luther die Nachricht gebracht wurde, dass in Belgien zwei Prediger des Evangeliums auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Wissen Sie, was er gedichtet hat? Ein Jubellied. Jetzt kann niemand mehr den Sieg aufhalten. Denn da, wo das Wort verkündigt wird, da ist der Sieg Jesu. Das Allerwichtigste in der Gemeinde Jesu und für Ihr eigenes Leben ist, ob Sie beim Wort Jesu bleiben, unverrückt fest, ob Sie da sagen, das möchte ich immer besser und besser lernen und ich will mich von diesem Wort treiben lassen und führen lassen, ob wir mit sterben, das macht doch nichts aus. Ob es bei uns aussieht, wie wenn da alles Misserfolg wäre, macht doch nichts aus, wir werden mitherrschen. Das ist ja die Spur Jesu, wo wir seinem Kreuz nach mit hineingezogen werden, dulden wir, so wie ein Paulus im Gefängnis das Martyrium erdulden wird. Wir werden mitherrschen. Wir sind mit auf der Siegestraße im Triumphzug Jesu, der in diesen Jahrhunderten seine Gemeinde sammelt aus allen Völkern und Nationen. Nur eins ist schlimm, wenn wir verleugnen, dann muss uns Jesus auch verleugnen. Timotheus, sei ein Bekenner Jesu. Aber selbst wenn unser Glaube untreu ist und leider zu unserer Scham sei es gesagt, unser Glaube hat immer wieder seine Schwächen und seine Anfechtung. Der Herr bleibt treu, er kann sich nicht verleugnen. Er hält mich und er bewahrt mich in ihm. Das ist die große Freude. Und jetzt, was du empfangen hast, das gib doch weiter, so dass es viele noch hören können. Amen. Und nun wollen wir vom Lied singen, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Das ist auch so ein Glaubenslied von Paul Gerhardt, 250. Und da singen wir die Verse 6, 7 und 8, 250.
Wir wollen beten. Lieber Herr, uns wird immer wieder Angst, wenn wir sehen, wie diese bösen und unheimlichen Mächte so viel zerstören dürfen und wie wenig wir dagegen ausrichten. Und da können wir nur auf deine Auferstehungskraft hoffen. Wir sehen das in unserem eigenen Leben und wir sind immer wieder beschämt und traurig, wenn wir bei vielen Versuchungen immer wieder nachgeben. Jetzt hilf uns doch zum Siegen, dass wir deine Streiter sind, die überwinden und dass wir deine Macht erfahren, aber auch im Dienst für dich in dieser Welt. Ob du uns in öffentliche Verantwortung gestellt hast oder in Aufgaben deiner Gemeinde, ob wir nur im Familienkreis dich bekennen wollen oder unter Kollegen, da gib doch, dass das nicht bloß eine Mundpropaganda wird, sondern dass wir das mit unserem ganzen Leben unterstreichen können, als ein Zeugnis für dich. Und dass wir nur bei deinem Wort bleiben, dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen von all den Angriffen und Verfälschungen auch des Evangeliums. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und sich erfüllen wird und dass wir auf dein Wort hin fest glauben können und unüberwindlich sind. Wir bitten dich, dass du auch deine Mitarbeiter stärkst, wo sie in deinem Missionsdienst stehen, dass sie nicht müde werden, auch vor aller Macht der Finsternis, auch vor allen unheimlichen Teufelsmächten, auch vor allen okkulten Bedrohungen. Gib ihnen die Freude an dir und deinem Sieg, aber auch in all den Arbeiten bei uns, wo Menschen herausgerissen werden aus der Macht der Finsternis und wo du die Werke des Teufels zerstören willst. Gib uns diesen Mut, der viel wagt und viel Siege erringt in deinem Namen, auch in der Arbeit an gebundenen und abhängigen Menschen. Hilf uns dazu. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollte ich die Brendas, kannst du mal gucken, ob die dahinter kommen, die sollten noch jetzt ein Wort sagen, dann machen wir mal die anderen Mitteilungen an dieser Stelle. Nächsten Sonntag, Abendgottesdienst, 18 Uhr. Wer es noch nicht hat, auf den Notizen, da sitzt er ja. Und der liebe Mann, kommt er nicht? Also, das ist schon erledigt, super.
Ja, wir reisen am 8. Okay, so. Ja. Gut. Wir reisen am kommenden Mittwoch, dem 8. Februar, wieder zurück, gehen wir nach Pakistan, genauer gesagt in die 10 Millionen große Stadt Karachi. Dort arbeiten wir unter der Volksgruppe der Balutschen. Es gibt etwa, so schätzt man, 10 Millionen Balutsch weltweit, verteilt auf die Länder Iran, Afghanistan und Pakistan. Wir selbst arbeiten, wie gesagt, in Karachi und da gibt es etwa 1 Million Balutschen und dort sind wir im Gemeindeaufbau tätig. Die Balutschen selbst sind etwa zu 100% Muslime. Und sie sind zwar nicht fanatisch in dem Sinn, wie jetzt, wie man es hört, im Norden von Pakistan, aber sie sind sehr traditionsbewusst und vor allem die Frauen sind doch sehr eng und mit dem Islam verwurzelt. Wir freuen uns vor allem, dass wir im vergangenen Jahr konnten wir 3 junge Männer taufen. Und da möchte ich Sie einfach bitten, dass Sie als Gemeinde doch hinter diesen Männern im Gebet stehen. Sie haben es nicht leicht, wenn es bekannt wird, dass sie sich zum Glauben an Jesus Christus bekannt haben, kann die Todesstrafe auf sie warten. Und von daher brauchen sie einfach ihr Gebet. Wir selber mussten das Land verlassen. Wir wurden ausgewiesen und von daher ist unsere Rückkehr jetzt sehr unsicher. Wir wollen es einfach nochmal im Glauben wagen, dass der Herr nochmal die Tür aufmacht und haben da auch ein Wort aus Jesaja 45. Das wird mir immer wieder ganz groß, wo steht, dass Gott die Berge einfach eben machen kann und dass Gottes Ich da die Türen auch aufmachen kann. Wie er das macht, das ist seine Sache, aber wir wollen einfach glauben, dass er es machen kann und er wird es machen, auch für die Balutschen, ob wir weiterarbeiten können oder nicht. Ob es kann sein, wir sind nach 2-3 Monaten, müssen das Land wieder verlassen, weil sie uns wieder ausweisen. Aber wir möchten einfach im Vertrauen auf Gott rausgehen und würden uns da freuen, wenn Sie auch da im Gebet an uns mitdenken. Vor allem, da wir 2 kleine Kinder haben und es ist dann auch nicht ganz so einfach, wenn wir rein und raus müssen, eine Wohnung auflösen und so weiter. Und da danken wir Ihnen einfach ganz herzlich für Ihre Gebetsunterstützung.
Wenn Jesus will und sein Wort sagt, dass wir der Welt das Evangelium predigen sollen, dann wird man einfach nur im Gehorsam gegen das Wort gehen können und das andere seine Sache sein lassen. Da werden wir im Himmel die Augen aufreißen, wenn wir die Belucci sehen. Sonst hätten wir gar nicht gedacht, dass trotz allen Schikanen der Regierung und der Kontrollorgane, das wollen wir außerhalb der Kirche nicht groß erzählen und publizieren, das nur für Beter. Weil sie ja wissen, dass das Netzwerk der Überwachung hier auch sehr stark ist. Wir wissen, dass Jesus größer ist und dass Gottes Wort nicht gebunden ist. Aber auch unter den Belucci's und wo überall. Dann, Sie machen das ja sonntags immer meisterhaft. Wir haben Probleme mit der Luft, mit dem Platz, mit dem Parken im Gottesdienst. Da passieren ja originelle Dinge. Das ist unter uns ein junger Architekt, der hat sein Examen gemacht. Und er hat eine Idee gehabt, wie ich davor gehört habe, das lasst den Blödsinn. Aber er hat gesagt, das mache ich als meine Diplomarbeit, hat er uns eine neue Kirche entworfen. Mit 1200 Sitzplätzen, 70 Tiefgaragenplätzen, einer großen Turnhalle und so weiter. Ich habe gesagt, Sie kennen ja mich, ich baue keine neue Kirche. Ich möchte auch die letzten Jahre, wenn Gott mir noch bis zum Ruhestand ein paar Jahre gibt, das Evangelium predigen und Gemeinde am Wort Gottes bauen. Aber ich habe gesagt, du darfst es heute ausstellen, da oben, das sind keine echten Pläne, sondern er hat einen Einser in seiner Diplomarbeit bekommen. Da freuen wir uns, unser Martin Oettle, das sind seine Pläne. Aber Sie dürfen mal sehen, welche tollen Ideen es da also gibt. Nicht, dass Sie meinen, wir würden alle pennen und wüssten das nicht. Aber niemand hat irgendeinen Plan, sowas in die Tat umzusetzen. Aber wer Lust hat im kleinen Saal oben, darf das anschauen. Und wir haben ja auch Architekten unter uns, Fachleute, die können sich da mal den Kopf zerbrechen. Wir haben noch eine ganze Reihe von Losungsbüchlein übrig. Wir haben uns dafür kalkuliert, wenn es jemand brauchen kann. Die sind am Büchertisch noch erhältlich. Unser Opfer wollen wir heute geben für die Entsendung der Missionare. Wir wollen ja diese Arbeit von Prendas auch mittragen in Pakistan. Wir haben eine ganze Reihe, da ist dieses Blatt hinten, wo die Berichte sind, heute vor allem Schwerpunkt Belutschistan. Das sind die Ärmsten in Pakistan. Sie erschüttern, wie die an der Seite stehen, ein unterdrücktes Volk, wie die Kurden in der Türkei, so die Belutschis dort. Und wir wollen ganz besonders an die Prendas denken, am Mittwoch, wenn sie dann am Donnerstag kommen, da an. Wenn dann alles läuft mit den Behörden, wie das weitergeht. Und jetzt reicht's doch noch, den Vers 13 zu singen vom Lied 250. Ist Gott für mich so träte? Vers 13. Wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten und wir ziehen in eine Welt, in der der Teufel los ist und alle Widerstände sich vor uns aufbäumen. Und wir gehen fröhlich unsere Straße, weil wir wissen, der Herr hat alles unter seiner Kontrolle und er schenkt seinem Wort den Sieg. Und so sind wir auch solche, die den Segen des Herrn empfangen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.